Hashtag Fobertalk, Ausgabe 34. Meine Herren, wie schnell die Zeit vergeht. Endlich sind wir wieder da, haben uns eine kleine Pause gegönnt, unter anderem um diesen wunderbaren Eröffnungsjingle einzuspielen. Mein Gott, nein, ist das schön geworden. Aber viel schöner sind unsere neuen Inhalte. Hashtag Fobertalk, der einzige Podcast von einer Genossenschaftsbank, die ich kenne, westlich des Urals und großartig. Eine Bank, die Menschen zusammenbringt, nicht nur über sich selbst spricht, nicht über Geld spricht, sondern heute über Zukunft sprechen möchte, über Zuversicht in der Zukunft. Ein großartiges Thema für den Wiedereinstieg. Passender könnte es nicht sein angesichts der uns umgebenden, sagen wir mal, Großwetterlage. Heute ist er hier bei uns im Studio, Ulrich Schnabel, hallo.
Ja, hallo Herr Knoll.
Es ist großartig, schon mal, dass Sie Zeit haben, dass ich mit einem, nicht nur mit einem Autor und Wissenschaftsjournalisten sprechen darf, sondern jemanden, der mir jetzt gleich erzählen wird, wie ich innerhalb von den nächsten 30 Minuten den Mut nicht verliere.
Ja, also wir brauchen schon ein bisschen mehr als 3 Minuten, fürchte ich. Die Bedrohungen sind ja groß genug, das geht nicht so mit so einem Zauberspruch. Hätte ich gerne, aber so ganz so einfach ist es vielleicht nicht. Aber wir versuchen es.
Sie arbeiten seit 1993 als Wissenschaftsredakteur bei der Wochenzeitung Die Zeit in Hamburg, haben für den Berliner Tagesspiegel viel gemacht, Schwerpunkte hauptsächlich der Grenzbereich zwischen Natur- und Geisteswissenschaften.
Richtig, da wo sonst niemand so unterwegs ist, da fühle ich mich wohl.
Sie haben unter anderem ein Buch geschrieben über Zuversicht. Das werde ich heute Abend sofort nach der Tagesschau lesen. Kommt zur richtigen Zeit. Was hat Sie zu diesem Buch inspiriert?
Naja, also dieses Buch ist ja schon vor Corona und Ukraine-Krieg entstanden, weil ich das Gefühl hatte, wir laufen in eine Zeit voller Krisen hinein. Also wenn man sich sozusagen die Großwetterlage anguckt, ist das nicht so überraschend. Und das, was wir jetzt erleben, ist in gewisser Weise die, wie soll ich sagen, fast logische Fortentwicklung. Ich habe natürlich nicht den Ukraine-Krieg in der Weise vorhergesehen, das würde ich jetzt gar nicht behaupten, aber dass wir...
Sie sind auch nicht Patient Null, was Corona anbelangt, ja?
Nein, genau. Aber dass sich zum Beispiel die geopolitische Lage verändert, dass wir durch den Aufstieg von China ein anderes Kräftegleichgewicht bekommen und dass dadurch auch einzelne Akteure dann versuchen, sozusagen ihr Schärflein da so an sich zu binden oder zu holen, das kann man sozusagen diagnostizieren. Also welche Akteure das dann im Einzelnen wann sind, das kann man natürlich nicht sagen. Aber dass wir in einer schwierigen Zeit leben, ich glaube, das war vor einigen Jahren schon absehbar. Und dann kam Corona, dann kam der Ukraine-Krieg, jetzt gab es eine Neuauflage, weil der Verlag gesagt hat, Mensch, Zuversicht ist wichtiger denn je, was auch nicht verwundert. Und ich glaube, die Frage ist für uns einfach zeitlos aktuell, wie entwickeln wir eine Haltung angesichts all dieser Herausforderungen, die wir da sehen, die jetzt nicht in Ohnmacht, Verzweiflung oder Depression verfällt.
Aber auch nicht in blinden Optimismus, zu sagen, ich mache jetzt alles, ich lache mir die Welt jetzt hübsch und nehme noch 2 Flaschen Spätburgunder mit dazu.
Ja, das kann man versuchen, sich die Welt hübsch zu lachen. Das ist allerdings, wenn es wirkliche Krisen gibt, ist das oft kontraproduktiv. Also mal ein einfaches Beispiel, wenn Sie überzeugt sind, dass Sie niemals Krebs bekommen werden und deshalb sagen, ich gehe nicht zur Vorsorge, ich bin so optimistisch, wird mir nicht passieren, dann haben Sie natürlich eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass bei Ihnen sich unentdeckt was entwickelt, wie jemand, der alle paar Jahre zur Krebsvorsorge geht. Also ein bisschen so ein moderater Optimismus ist gesund, aber so ein übersteigerter Optimismus ist wenig hilfreich.
Wenn wir jetzt nochmal die vorher angeschnittene Großwetter- oder Gesamtwetterlage nehmen, da müssen wir uns schon darauf einstellen, dass das jetzt noch ein bisschen dauert insgesamt, oder? Bis sich das wieder einigermaßen normalisiert. Oder wird das nie wieder wie früher? Früher war immer alles besser.
Ja, also früher war sowieso immer alles besser und in 10 Jahren werden wir sagen, Mensch, damals 2023, das waren noch Zeiten. Also
war da toll, mit dem Israeli-Konflikt, das war ja richtig, also im
das
Gegensatz
ja
zu dem, was wir heute haben.
Genau, kann durchaus passieren, hat Peter Ustinov mal gesagt, jetzt sind die guten Zeiten, die guten alten Zeiten, nach denen wir uns in 10 oder 20 Jahren zurücksehnen. Also die Vergangenheit wird immer verklärt, aber wenn wir mal wirklich genau hingucken in die Vergangenheit, so rosig war es früher auch nicht. Wir tendieren nur dazu, in unserer Erinnerung so die schwierigen Zeiten auszueliminieren, die zu vergessen freundlich. Also ich will sagen, diese Verklärung der Vergangenheit ist eigentlich nicht so wirklich angemessen. Und gleichzeitig stimmt es aber auch, dass meiner Meinung nach wir in einer Zeit leben, die von dramatischen Veränderungen gekennzeichnet ist, sage ich jetzt mal relativ neutral. Und ich glaube, das wird auch noch eine Weile anhalten, weil diese Veränderungen einfach auf sehr vielen Ebenen gleichzeitig ablaufen, eben nicht nur geopolitisch, sondern wir haben den Klimawandel, wir haben Umweltprobleme, wir haben die Digitalisierung, jetzt kommt die künstliche Intelligenz. Also da ist unheimlich viel Energie und Druck, Veränderungsdruck. Und wir müssen uns einfach darauf einstellen, dass das sicher noch eine Weile so bleiben wird. Und ich glaube, wenn man sich das einmal klar gemacht hat und sich darauf einstellt, dann ist es schon ein bisschen leichter. Also das ist, wie der spanische Weltumsegler Ferdinand Magellan mal gesagt hat, als er zu seiner Weltumsegelung startete, sagte er, es geht jetzt nicht darum, auf ruhiges Gewässer zu hoffen, sondern sich darauf einzustellen, dass es unruhig wird und dass Stürme drohen. Und wenn ich mich darauf eingestellt habe, dann bin ich auch nicht von jeder einzelnen Welle gleich schockiert und überrascht.
Also nach dem Motto, schlimmer geht immer, fährt man ganz gut.
Naja, es gibt dieses schöne englische Wort, hope for the best, prepare for the worst. Also hoffe auf das Beste, aber bereite dich innerlich auf das Schlimmste vor, dann kann kommen, was will, und man ist sozusagen auf der sicheren Seite.
Jemand, der uns jetzt hört, er sieht sie nicht, aber sie haben eine sehr, sehr positive Ausstrahlung. Sie sitzen mir gegenüber, ich finde das großartig, und die Stimme und auch die ganze Farbe, also so dieses Mindsetting, das ist von Ihnen schon sehr, sehr positiv. Also ich merke, es wirkt schon. Das Buch über Zuversicht von Ihnen ist 272 Seiten lang. Ab welchem Kapitel gibt's denn mit dem Leser bergauf?
Also meine Hoffnung ist, dass es ab der ersten Seite bergauf geht, weil ich von Anfang an Geschichten erzähle. Und zwar Geschichten von Menschen, die unter zum Teil schwierigen Bedingungen Zuversicht entwickelt haben. Und Sie sagten schon selbst, das wirkt schon. Also wenn man in Kontakt ist mit jemandem, der zuversichtlich ist, das berührt uns, weil wir Menschen, nichts berührt uns so sehr wie andere Menschen. Und deswegen berührt uns auch nicht so sehr wie Geschichten von anderen Menschen. Und deshalb ist das ein Buch, das viele Geschichten enthält, weil man, wenn man diese Geschichten liest, dann stellt man zweierlei fest. Erstens, andere Leute haben auch Probleme, haben zum Teil sogar viel größere Probleme als ich möglicherweise. Das Relative, schon mal das eigene, vielleicht die eigene, das eigene Leid, die Wahrnehmung des eigenen Leids. Und das Zweite ist festzustellen, dass diese Menschen, wie die mit ihrem Problem oder ihren Schwierigkeiten umgegangen sind, das hat was Bestärkendes. Also wenn man sieht, jemand wie Stephen Hawking ist zum Beispiel eine Person, die ich in meinem Buch vorstelle. Ich hab ihn mal selbst interviewt in Cambridge. Das ist schon eindrucksvoll. Also jemand, der Anfang 20 erfährt, dass er an einer tödlichen Muskellähmung leidet und nicht weiß, wie lange er überhaupt noch zu leben hat, wie der sein Schicksal meistert. Und das hat mich unheimlich umgetrieben. Woher nimmt der seine Zuversicht? Also wenn man sich mit solchen Geschichten und solchen Menschen beschäftigt, das macht was mit einem. Ich habe das auch beim Schreiben dieses Buches selbst gemerkt. Also wenn man sich viel mit solchen Geschichten beschäftigt, dann ändert sich auch der eigene Blick auf die Welt ein wenig. Und das hoffe ich natürlich, dass das beim Leser auch passiert, bei der Leserin, dass die von Anfang an von diesen Geschichten bestärkt werden und selbst auch diese Zuversicht spüren.
Ein gutes Stichwort, weil Beispiel jetzt auch die verschiedenen, also die Prominenten nennen wir es mal, die Sie gerade zitiert haben, und auch die Aufgabe, die glaube ich mit das Schwerste seiner ganzen Nummer, wie ich mich selber mental auf Kurs halte und mir meine eigene Zuversicht auch nicht kaputt machen lasse. Also welche Rolle spielt da zum Beispiel mein Umfeld?
Absolut wichtig. Also das Umfeld ist absolut entscheidend. Eine der wichtigsten Zuversichtsquellen sind tatsächlich andere Menschen. Also wenn ich ein Problem habe, allein zu Hause auf dem Sofa liege, Weltschmerz und so weiter, in dem Moment, wo ich mit jemandem darüber reden kann und jemand sagt, ja, ich verstehe dich und stimmt und Mitgefühl hat, dann ist das schon, verändert sich das schon. Ja, in dem Moment, wo ich drüber sprechen kann, wo ich es teilen kann, man sagt ja auch, geteiltes Leid ist halbes Leid. In dem Moment verändert sich das schon und dann kann ich auch im Gespräch mit dem anderen viel leichter andere Alternativen entwickeln, wie wenn ich immer nur mit mir selbst beschäftigt bin. Also insofern vielleicht die einfachste, wie soll ich sagen, der einfachste Tipp, um mehr Zuversicht zu entwickeln, ist, suchen Sie sich zuversichtliche Mitmenschen und verbringen Sie einfach Zeit mit denen, weil es gibt auch diesen seltsamen Effekt der emotionalen Ansteckung, nennen das Psychologen tatsächlich, dass wenn Sie mit jemandem lange Zeit in einem Raum oder in einem Büro verbringen, dass die Stimmung des Gegenübers Sie ansteckt auf eine gewisse Weise. Also wenn Sie einen der depressiven Kollegen haben, mit dem Sie ständig im Raum sitzen, dann müssen Sie aufpassen, dass Sie nicht selbst depressiv werden, umgekehrt. Wenn Sie fröhliche Mitarbeiter haben, dann herzlichen Glückwunsch, weil das stärkt Ihre eigene Fröhlichkeit, Ihr eigenes Glück. Und wenn man das weiß, dann kann man natürlich ein bisschen gezielt auch Ausschau halten nach solchen Leuten, die einem gut tun. Und vielleicht Leute, die einem nicht so gut tun, da eher ein bisschen vorsichtig sein.
Ein bisschen dann zurückfahren. Dieses Thema hier, Umfeld und andere Menschen sind wichtig. Das passt auch gut in das Buch, das Ihr neuestes Werk ist, das zusammen heißt. Gemeinsam kommen wir gleich dazu. Ich will noch ein bisschen bei der Zuversicht bleiben. Ich war im Wertemagazin unterwegs von der Volksbank, das jetzt gerade rausgekommen ist. Da ist auch ein Artikel über Sie drin. Da ist ein schönes Zitat zu lesen. Das gefällt mir besonders gut. Das da heißt, Angst kommt von alleine, für Zuversicht muss man etwas tun. Ja, was denn jetzt nun nochmal genau? Also die richtigen Menschen?
Also die richtigen Menschen ist schon mal eine Sache. Eine andere Sache wäre, dass man sich überlegt, was sind eigentlich für mich Zuversichtsquellen oder Kraft, psychische Kraftquellen, könnte man sie auch nennen. Also Dinge, die mir gut tun. Nachrichten zu lesen gehört meistens nicht so dazu. Ja, also momentan die Nachrichten zu lesen, ist eher keine Quelle der Zuversicht. Deshalb würde ich unbedingt dazu raten, den Nachrichtenkonsum zu dosieren. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen merkwürdig, wenn ein Journalist das rät. Ja, wir leben ja davon, dass Leute unsere Nachrichten lesen. Aber ich glaube, gerade in so einer Zeit wie momentan, wo wir von diesen ganzen Schockbildern überflutet werden, von diesem ganzen Grauen, was da jetzt im Gazastreifen, in der Ukraine und so weiter über uns hereinbricht, ist es, glaube ich, ganz wichtig, das sehr dosiert zur Kenntnis zu nehmen. Klar, man sollte schon informiert bleiben. Also das heißt nicht, dass man jetzt irgendwie Weltflucht betreibt, aber schon auch zu merken, stärkt mich das eigentlich? Also die Nachrichten, die Information, hilft mir das irgendwie besser zu handeln oder lähmt es mich? Also ein zu viel an schlechten Nachrichten, das kann nämlich regelrecht lähmen. Das führt einen so in die Ohnmacht. Oh Gott, man kann ja doch nichts tun. Und das ist natürlich überhaupt nicht hilfreich. Das hilft weder einem selbst, noch hilft es irgendjemand im Gazastreifen. Das muss man sich klar machen. Also deshalb ist immer die Frage, wie viel Information ist wirklich für mich sinnvoll und wo fängt es an, sozusagen ins Negative zu kippen? Also das wäre ein weiterer Tipp. Ja, gehen Sie klug mit Ihren Nachrichten um. Also ich persönlich habe es mir zum Beispiel zur Regel gemacht, nicht morgens als erstes die Nachrichten zu lesen und auch nicht abends als letztes.
Sondern das dreht sich ja dann nachts um, ja genau.
Genau.
Wenn man das abends hat, ist schlecht.
Abends so kurz vorm ins Bett gehen, abends um 22:30 nochmal schnell da rein zu gucken und dann kriegt man diese ganzen Schockbilder in den Kopf und dann gehen sie ins Bett und wundern sich, warum sie schlecht schlafen. Und also das hilft, wie gesagt, hilft niemand und deshalb habe ich es mir zur Regel gemacht, morgens als erstes und abends als letztes irgendwas Schönes zu tun. Etwas Positives, etwas, was das Leben bereichert. Zum Beispiel, ich spiele Klavier, ich setze mich abends noch ans Klavier und mache ein bisschen Musik, weil mich das irgendwie auf eine andere Wellenlänge bringt. Das soll jetzt nicht heißen, jeder soll Musik machen, um Gottes Willen. Aber
es gibt auch noch Bier. Bier geht auch.
Es gibt auch noch Bier. Jeder Mensch, ich glaube, jeder Mensch hat etwas, was ihn positiv stimmt, ja, also vielleicht die Kunst oder ein gutes Buch lesen oder, also meine Mutter, für die war es ihr Gemüsegarten. Wenn die in ihren Gemüsegarten ging, dann war sie auf einer anderen Wellenlänge. Und ich glaube, das für sich selbst rauszufinden, was sind diese positiven Quellen, man könnte auch sagen, was löst in uns eine positive Resonanz aus? Also wo habe ich das Gefühl, oh, da passiert was, da schwingt etwas, ja, da bekomme ich leuchtende Augen, wenn ich dran denke. Ich glaube, gerade in solchen schwierigen Zeiten wie jetzt ist es ganz wichtig, diese Dinge zu pflegen. Ja, und auch nochmal, das ist keine Weltflucht, sondern das ist eine Möglichkeit, handlungsfähig zu bleiben, aktiv zu bleiben, weil diese Zeiten sind unglaublich anspruchsvoll und es ist für uns wichtig, dass wir dann nicht in so eine depressive Ohnmacht versinken, sondern dass wir handlungsfähig bleiben. Und deshalb wäre vielleicht auch ein weiterer Tipp, sich abends mal kurz zu überlegen, was war heute eigentlich schön? Was hat mein Leben heute schön gemacht? Ja, und wenn man das macht, stellt man fest, ach, da gibt es doch durchaus immer wieder Dinge, die wir aber oft uns nicht so richtig klar machen, weil...
Sind das auch so Kleinigkeiten dann
genau,
auch mal?
Genau, also, es können absolute Kleinigkeiten sein, also Sie müssen nicht jeden Tag im Lotto gewinnen oder so, sondern Sie können...
Einmal wird mir langen, Herr Schnabel, einmal. Und dann richtig.
Wobei, ich muss Ihnen sagen, es gibt ja Studien, die zeigen, wenn Sie im Lotto gewinnen, dann geht natürlich erstmal Ihr Glücksniveau total durch die Decke.
Ja,
aber
danach...
nach etwa einem Jahr sind Sie auf demselben Niveau wie jetzt. Ja, also... Das heißt, versuchen Sie eher Ihr gewöhnliches Glücksniveau ein bisschen anzuheben. Da haben Sie auf Dauer mehr davon als vom Lotto gewinnen. Und also sich in Erinnerung zu rufen, was war heute positiv? Und das können ganz kleine Dinge sein, was weiß ich, die Kollegin, die mich anlächelt oder dieses nette Gespräch, das ich da heute Mittag geführt habe mit...
Unser schöner Podcast.
So. Genau, zum Beispiel. also wie gesagt, das können ganz kleine Dinge sein, aber dass man sich das immer mal wieder so bewusst macht, was macht eigentlich mein Leben schön? Weil wir sind so komische Wesen, die immer auf das Problem gucken. Also unser Gehirn ist, muss man leider so sagen, ist keine Glücksmaschine, sondern unser Gehirn ist eine Problemlösemaschine. Und deshalb nimmt das Gehirn immer gerne Probleme ins Visier, die Dinge, die nicht klappen, die Dinge, die nicht funktionieren. Das ist das, worauf sich unser Interesse richtet. Und die Dinge, die funktionieren, die gut laufen, die blenden wir leicht aus, weil da müssen wir ja keine geistige Energie investieren, das läuft ja. Und das führt aber dazu, dass wir nur noch Probleme sehen, nur noch Schwierigkeiten und dass wir die Dinge, die eigentlich schön sind, die gut laufen, die machen wir uns gar nicht mehr klar. Und das zu durchbrechen und sich wirklich immer wieder klar zu machen, hey, was ist denn trotz aller Schwierigkeiten, was ist in meinem Leben gut, vielleicht die Familie, der Partner, die Partnerin, der Weg zur Arbeit, den ich liebe oder irgendetwas. Und irgendetwas hat fast jede. Und sich das immer wieder auf den Schirm zu rufen, ist auch eine wichtige Methode, um eine zuversichtliche Färbung reinzukriegen.
Da waren wir jetzt bei einer Sorte der Zuversicht. Also ich glaube, Sie nennen es gute Laune-Zuversicht. Dann gibt es aber auch so eine schwermütigere Variante. Wie heißt das, wenn ich jetzt zum Beispiel zum Arzt gehe und ich denke, ich werde mit einer Halsentzündung nach Hause geschickt, dann ist aber doch was Schwereres, eine Krebsdiagnose, sage ich jetzt mal, ja. Dann ist das doch wieder noch ein ganz anderes Level, das man da
absolut
erreicht hat.
Naja, oder auch das, also sagen wir mal, die Zuversicht, die jetzt...
Oder ein Schicksalsschlag in der Familie.
Ja. Schicksalsschlag oder auch einfach die Zuversicht, die wir momentan brauchen, um diese Nachrichten aus Israel, aus der Ukraine auszuhalten. Das ist ja auch, also da kommt man mit guter Laune alleine nicht weiter. Nichts gegen gute Laune. Ja, also ich freue mich auch über gute Witze und gute Laune, gute Musik zum Beispiel, aus dem Hitradio zum Beispiel, wunderbar. Aber angesichts, sagen wir mal, solcher Krisen und Katastrophen ist es damit alleine nicht getan. Da brauchen wir noch ein bisschen andere Techniken. Ja, und also ein paar habe ich jetzt schon genannt. Resonanz ist, glaube ich, ein gutes Stichwort, was erzeugt in meinem Leben Resonanz? Wenn man da dem nachspürt, stellt man nämlich leicht fest, das sind oft nicht die materiellen Dinge, also nicht, was weiß ich, das Haus, der Besitz, das Auto oder so, das sind eher so immaterielle Dinge, also gute Kontakte, gute Sozialkontakte, meine Freunde, ja, das ist irgendwie etwas, was mich stärkt oder der Zugang zu Musik, Kunst, Literatur, solche Dinge oder Natur, Erleben in der Natur. Für manche ist es auch die Religion. Also das sind Dinge, die mir das Gefühl geben, ich bin mit etwas verbunden, mit etwas Wichtigem verbunden. Ich glaube, dieses Verbundenheitsgefühl ist für uns Menschen total wichtig, weil wir sind eigentlich Beziehungswesen. Und deshalb in dem Moment, wo wir mit anderen verbunden sind, das nimmt auch ein bisschen von unserer eigenen Schwere weg. Ja, also in dem Moment, wo ich immer, also solange ich immer nur um mich selbst kreise, um meine eigenen Sorgen und Probleme, da werden die immer größer, ja, wie unter so einer Lupe. Und in dem Moment, wo ich den Blick mal wende und mich und die Sache versuche, von der anderen Seite zu betrachten, dann komme ich in einen anderen Modus. Also ich erkläre das auch gerne. Ich hatte mal ein Gespräch mit einem der berühmtesten Rechtsmediziner Deutschlands, Bernd Brinkmann, Vorbild für den Rechtsmediziner im Tatort. Ein Mensch, der tagtäglich Leichen seziert oder Leichen sieht und so weiter. Und
ich die widersprechen habe, wenigstens nicht.
Die widersprechen nicht, genau. Sie schicken auch keine Gegendarstellung. Und ich habe ihn dann in dem Gespräch irgendwann gefragt, ich habe gesagt, sagen Sie mal, Herr Brinkmann, Sie wirken sehr heiter geradezu oder zuversichtlich und dabei, Sie sehen den ganzen Tag Leichen. Wie machen Sie das? Ist das nicht ein total deprimierender Beruf? Und da sagte Brinkmann etwas, das ist mir sehr hängen geblieben. Er sagte, ja, also wenn ich zu so einem Tatort komme und da liegt eine Leiche, vor allem wenn es Kinder sind, das ist schon hart. Ja, das ist auch mich, der ich irgendwie 30 Berufsjahre habe, trotzdem, das trifft mich. Aber dann fange ich ja an, etwas zu tun. Ich helfe dazu mit, dieses Verbrechen aufzuklären. Das heißt, ich bin nicht mehr der geschockte Beobachter, sondern ich fange an, diese Situation positiv zu beeinflussen durch das, was ich tue. Und das ändert meinen eigenen emotionalen Zustand. Ja? Ich komme raus aus der Ohnmacht, sondern ich bin plötzlich in einer anderen Rolle. Ich bin in einer aktiven Rolle, auch in einer aktiven emotionalen Rolle. Und ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man rauskommt aus diesem Zuschauersyndrom, aus dem geschockten, oh Gott, was macht das mit mir, hin zu, wo, was kann ich hier Positives tun? Ja, also wie so ein Arzt, der an einen Unfallort kommt und nicht die Hände über den Kopf zusammenschlägt und sagt, um Gottes Willen, diese ganzen Opfer, sondern der sagt, okay, wo kann man jetzt hilfreich tätig sein? Weil in dem Moment helfen die ja nicht nur den anderen, sondern sie helfen im Prinzip sich selbst, weil sie selbst in eine andere emotionale Rolle kommen. Und das ist für mich sozusagen das letztendliche Geheimnis der Zuversicht. Also wenn man diesen inneren Perspektivwechsel hinbekommt, ja, dann entsteht sowas wie Zuversicht. Und zwar, aber dazu muss man eben was tun. Deshalb dieser Satz, Angst bekommt man sozusagen von alleine oder automatisch, aber für die Zuversicht muss man was tun.
Dass Mitmenschen, Freunde, Bekannte dabei helfen können, haben Sie gerade gesagt. Das neue Werk heißt Zusammen kommen wir auf das neueste Buch. Da sind wir eigentlich schon quasi beim Genossenschaftsprinzip der Volksbank. Absolut. Klar. Was einer allein nicht schafft, das schaffen viele.
Richtig. Ja.
Und da kommt das Schlagwort, eines Ihrer Schlagworte, Gemeinsinn dazu.
Ja.
Da war doch in der Gesellschaft schon mal stärker. Oder ist das jetzt bloß so für mich eine subjektive Wahrnehmung?
Nein, der war tatsächlich mal stärker. Also, naja gut, ist jetzt die Frage, wie weit wir zurückgehen. Also, es gab natürlich auch eine sehr dunkle Zeit in Deutschland, wo die Volksgemeinschaft unheimlich sozusagen hochgehalten wurde. Und das war aber eine Art von Gemeinschaft, die natürlich auf Konformität beruhte. Also Abweichler wurden da verhaftet, ausgegrenzt und so weiter. Und das war eben gerade nicht die Art von Gemeinsinn, die ich meine, sondern was wir aus meiner Sicht brauchen, ist so ein moderner Gemeinsinn, der nicht davon ausgeht, alle müssen dasselbe denken und dasselbe tun, sondern wir haben alle unterschiedliche Fähigkeiten und ich sehe das eher wie so eine Fußballmannschaft. Ja, wir haben Leute mit sehr unterschiedlichen Fähigkeiten, auch mit unterschiedlichen Ansichten und so weiter. Und wie bei einer Fußballmannschaft kommt es darauf an, dass wir auf eine kluge Weise zusammenspielen. Also es wäre für eine Fußballmannschaft völliger Quatsch, wenn die jetzt anfangen zu diskutieren, wer von uns ist denn besser? Ist der Mittelstürmer besser als der Torwart? Und dann sagt der Mittelstürmer, ja, ich bin besser, weil ich doch die Tore schieße und du stehst immer nur da hinten drin. Ja, das wäre eine völlig falsche Art, das zu diskutieren, sondern bei einer Fußballmannschaft kommt es darauf an, dass man diese unterschiedlichen Fähigkeiten klug vereinigt, um dann durch den Mannschaftsgeist was zu erreichen, was keiner alleine erreichen kann. Und das ist eigentlich das Geheimnis des Gemeinsinns für mich, dass wir unsere unterschiedlichen Talente und Fähigkeiten durchaus anerkennen sollten, aber gleichzeitig versuchen sollten, auf ein Tor gemeinsam zu spielen. Und das findet in unserer Gesellschaft heute nicht so viel statt. Leider. Ja, ich glaube, da haben wir einen Nachholbedarf.
Ist da Corona vielleicht ein bisschen dran schuld auch noch? Da hat er viele Menschen in Isolation getrieben, in unterschiedliche Ausprägungen. Wie kriegen wir die wieder in das vorher beschriebene Team mit rein? Die sitzt ja auf der gefühlt seit 2 Jahren auf der Reservebank.
Also ja, also Corona war insofern natürlich fies, weil einerseits war es eine gemeinsame Bedrohung für uns alle, die aber gleichzeitig verlangt hat, dass wir uns sozial distanzieren. Also dass wir uns gerade nicht, dass wir das nicht gemeinsam, sondern dass wir das gemeinsam bewältigen, indem wir uns trennen und separieren. Und das ist natürlich sehr bizarr. Ja. Und gleichzeitig haben wir auch erlebt, es gab sehr unterschiedliche Ansichten in der Gesellschaft und das ist sehr auseinandergedriftet. Wir haben es nicht geschafft, das zusammenzubringen. Mit zusammenbringen meine ich jetzt gar nicht, dass wir da alle eine Meinung gewesen sein müssten, aber sondern dass wir den anderen respektieren, auch wenn er anderer Meinung ist. Also ich bekomme ja als Wissenschaftsredakteur viele Leserbriefe, auch von Leuten, die ganz anderer Meinung sind als ich, die dann schreiben, ja, also gerade hier bei Corona bin ich ganz anderer Meinung als Sie. Und ich versuche denen immer auf eine sehr respektvolle Weise zu antworten, um klarzumachen, selbst wenn wir hier unterschiedliche Meinungen haben, respektieren wir uns doch auf der menschlichen Ebene. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Also da sind wir wieder bei diesem Fußballbeispiel. Selbst wenn wir unterschiedliche Fähigkeiten haben, geht es darum, sich trotzdem zu respektieren und festzustellen, wir sitzen in gewisser Weise doch alle in einem Boot. Ja? Und denn die Probleme, die vor uns liegen, die kann keiner alleine lösen. Die können wir nur gemeinsam lösen. Und es bleibt uns nichts anderes übrig, als uns zusammenzuraufen. Das ist eine schwierige Aufgabe. Ja, die Medien haben da auch ihren Teil dazu beizutragen. Aber das ist sozusagen das, was die Herausforderung ist.
Ich respektiere meine Meinung. Ich respektiere deine Meinung, aber meine gefällt mir besser, so war das, ne?
So kann man, naja, meine gefällt mir besser. Wobei, wenn Sie sagen, ich respektiere den anderen als Mensch, dann beinhaltet das zumindest die Möglichkeit, dass ich mir dessen Meinung mal anhöre und nicht von vornherein sage, das ist ja alles totaler Quatsch, sondern dass man eine gewisse Offenheit mitbringt und feststellt, naja, vielleicht hat er ja doch irgendwo einen Punkt, vielleicht gibt es auch irgendwo, treffen wir uns vielleicht in der Mitte, vielleicht habe ich auch nicht in allem recht, sondern vielleicht gibt es bei mir auch den einen oder anderen Punkt, wo ich mal irgendwie einsehen muss, okay, da bin ich auch nicht so ganz recht. Und ich glaube, dieses Aushandeln, das ist etwas, was momentan nicht so viel stattfindet. Wir haben Formate, zum Beispiel Talkshows im Fernsehen. Da geht es weniger darum, einen gemeinsamen Nenner zu finden, sondern es geht eher um so einen möglichst aufregenden Kampf unterschiedlicher Meinung. Es geht um den Streit, es geht um die Dynamik, es geht um die Leidenschaft, weil das natürlich so ein Unterhaltungsfaktor ist. Aber es geht nicht unbedingt darum, dass man versucht, sich anzunähern und zu gucken, wo gibt es denn Überschneidungen. Ja. Ich glaube, das ist etwas, wo wir dringend Formate brauchen, wo wir uns auch verständigen können, ja, als Gesellschaft. Weil wir erleben ja jetzt zum Beispiel mit dem Angriff von Russland auf die Ukraine, wie man plötzlich als Gesellschaft herausgefordert ist und wie man eventuell da irgendwelchen äußeren Kräften widerstehen muss. Und da bringt es dann relativ wenig, wenn man sich hinstellt und untereinander diskutiert. Also das wäre wie so eine Fußballmannschaft, die auf dem Feld steht und diskutiert, während die anderen vorbeiziehen und die Tore schießen. Und ich glaube, wir müssen uns mehr als Mannschaft begreifen. Die Fußballmannschaft hat damit ja momentan auch so ihre Probleme. Also ich glaube,
genau das Fass wollte ich heute nicht aufmachen, aber okay.
Nein, Sie haben es gesagt. Reden wir jetzt nicht drüber. Nein. Aber um nochmal zurück zur Zuversicht zu kommen, wir sind ja jetzt schon wieder so in der Problembeschreibung. Ja, also das fällt uns leicht und das machen wir immer gern, zu gucken, wo liegen die Probleme und die auszuwalzen. Aber wie ich vorher sagte, ist auch alles gut und schön. Aber wir wollen ja eigentlich jetzt in diesem Talk über die Zuversicht reden. Und deswegen ist es ganz wichtig, sich nicht zu sehr in diese Probleme reinzugehen. Ich habe noch ein schönes Bild für Sie. Wann fängt die Zuversicht an? Die Zuversicht fängt nämlich in dem Moment an, wo ich nicht nur auf die Probleme gucke oder die Schwierigkeiten, sondern wo ich auf das gucke, was die Möglichkeiten bietet oder das Positive. Also drastisches Bild, Sie erleiden Schiffbruch. Ja, Sie sind auf einem Schiff und das Schiff geht unter und Sie finden sich im Meer und haben da vielleicht zwei Planken, an denen Sie sich festhalten. So. Titanic, so. Und jetzt sind Sie natürlich erstmal völlig geschockt, ja, ist ja völlig klar. Und in dem Moment, in dem Sie anerkennen, hey, ich habe aber immerhin diese zwei Planken, ist nicht viel, aber ist besser als nichts. In dem Moment beginnt die Zuversicht, weil Sie dann sozusagen vom Problem Ihren Blick auf die Möglichkeiten lenken. Und ich glaube, das ist Ganz wichtig bei all diesen Problemen, die wir heute haben, dass man dass wir nicht nur immer sozusagen auf die Probleme starren, sondern gucken, wo gibt es eine Möglichkeit, wo kann man was nutzen, wo kann man was positiv nutzen, und das ist sozusagen eine ganz wichtiger Punkt. Thema Zuversicht.
Sie als zuversichtlich eingestellter Mensch, der das auch ausstrahlt, woher ziehen Sie Ihre Energien, oder wann genau merken Sie, dass Sie aufpassen müssen, weil das Energielevel zu Neige geht? Das ist ja auch diese Energiefresser, die sind ja, also die über in die Neuzeit übertragenen Vampire, nenne ich sie immer ganz gerne.
Ja, also woraus ziehe ich meine Zuversicht? Das sind tatsächlich häufig Geschichten von Menschen, also Menschen, die ich kenne, die ich treffe, tolle Begegnungen, aber es können auch so virtuelle Begegnungen sein mit Menschen, die vielleicht schon tot sind, aber die Bücher geschrieben haben. Also eine so eine Figur ist zum Beispiel der Psychologe Viktor Frankl. Ich weiß nicht, wer den kennt. Viktor Frankl war ein Zeitgenosse von Freud und hat ganz stark die Frage nach dem Sinn ins Zentrum seines Denkens gestellt. Also er sagte, der Mensch ist dadurch charakterisiert, dass er einen Sinn braucht im Leben oder einen Sinn sucht. Und nun war Frankl selbst jüdischer Abstammung und hat das erlebt, was halt viel zu viele Menschen in dieser Zeit erlebt hat. Er kam ins Konzentrationslager, seine halbe Familie wurde ausgelöscht. Er selbst war 3 Jahre im Konzentrationslager und er hat hinterher ein Buch geschrieben mit dem Titel Trotzdem Ja zum Leben sagen, indem er also so seine Lagerzeit beschreibt und was ihn sozusagen aufrechterhalten hat. Und sowas zu lesen, also gerade in der jetzigen Zeit, ist, finde ich, das kann durchaus Mut machen, weil man feststellt, Mann, oh Mann, also die Herausforderungen für Frankl, die waren erheblich größer als die für uns. Und er hat das bewältigt. Und wie hat er das bewältigt? Und sich damit mit solchen Geschichten zu beschäftigen, ist für mich tatsächlich zuversichtsstiftend. Und was Sie noch angesprochen haben mit den Energiefressern, ja, in der Tat, das ist ein wichtiger Punkt zu merken, oh, jetzt wird's zu viel, jetzt geht mein eigenes Energielevel runter und jetzt muss ich selber mal kürzer treten, jetzt muss ich mir auch selbst mal eine Auszeit verordnen und meine geistigen Batterien sozusagen wieder aufladen. Gelingt mir nicht immer, muss ich gleich zugeben. Ja, zum Glück habe ich eine kluge Frau, die dann sagt, hey, jetzt reicht's aber hier mal. Ja, manchmal sieht man das selbst nicht so und Leute von außen sehen das viel besser und sagen, hey, jetzt hier, dreht mal ein bisschen langsamer. Sagen wir mal so, es gelingt mir nicht hundertprozentig, aber ich habe das Gefühl, es gelingt mir im Laufe der Zeit immer besser. Wenn man darauf achtet, dann kann man das ein bisschen lernen.
Dann wären Sie eigentlich der perfekte Geldanleger. Also egal, was an der Börse passiert, Sie bleiben zuversichtlich. Das könnte auch dort helfen, glaube ich, oder?
Ja, wobei auch da, wie gesagt, das Motto Hope for the best, prepare for the worst. Also ich würde jetzt nicht kritiklos irgendwo ich würde schon genau hingucken. Ich meine, abgesehen davon, dass ich jetzt nicht solche großen Summen habe, dass das für mich ein großes Problem ist, wo ich das Geld anlege. Aber ich würde schon genau hingucken, welche Art der Geldanlage ich da tätige. Wobei ich sagen würde, in den Genossenschaftsgedanken zu investieren, ist auf jeden Fall eine gute Sache. Weil ich glaube, diese Stärkung des Gemeinschaftsgedankens, die werden wir in Zukunft noch unbedingt brauchen.
Sie haben Physik und Publizistik in Karlsruhe studiert. Also eigentlich müssen Sie ja sowas wie Heimatgefühl entwickelt haben, jetzt auf dem Weg heute hierher. kommen Sie ab und zu noch, außer jetzt heute zum Podcast in die Schwarzwaldregion? Und wenn ja, wo gefällt es Ihnen am besten oder wo hat es Ihnen am besten gefallen?
Ja, in der Tat, der Schwarzwald gefällt mir sehr gut. Wobei ich gestehen muss, ich habe damals nur 2 Jahre in Karlsruhe verbracht und ging dann nach Berlin, habe zufällig den Fall der Berliner Mauer in Berlin miterlebt und so weiter. Also ich bin eigentlich seit langem aus dem Süden weg. Aber wie das so ist, je älter man wird, umso mehr entdeckt man die Heimat wieder und findet, also ich finde das landschaftlich unglaublich schön dort und bin da sehr gerne, wenn es die Zeit erlaubt, aber ist leider aus dem hohen Norden, aus Hamburg, ist es immer so eine relativ lange Anreise und deshalb bin ich nicht so oft da, wie ich es gerne hätte, aber es gibt noch Familienreste oder also Verwandte dort und 2-mal im Jahr muss es schon möglich sein, da hinzufahren.
Immer gerne. Immer am besten, wenn das neue Wertemagazin erscheint, ja, von der Volksbank. Ja, ja, ja. Das ist jetzt auch gerade draußen mit einem großartigen Artikel über Sie. Zwei Bücher gibt's, Zuversicht und Zusammen. Wo kann man Sie noch erleben? Viele Menschen, die uns jetzt hier bei Hashtag Fobartalk gehört haben, wollen vielleicht mehr von Ihnen wissen. Gibt's andere Podcasts? Gibt es Sie live? Ja,
also die einfachste Möglichkeit ist, auf meine Homepage zu gehen, www.ulrichschnabel.de, und da sind sämtliche Termine für Vorträge, Veranstaltungen und so finden sich dort, und da finden sich auch immer wieder neue Videos oder Podcasts, wenn ich irgendwo einen Vortrag halte, der aufgezeichnet wird, dann kommt der da, wird er da auch gepostet, also da ist man dann immer sozusagen auf dem neuesten Stand. Wer sich da informieren will, ist herzlich willkommen.
Das mit dem genossenschaftlichen Prinzip scheint Ihnen gut gefallen zu haben. Da habe ich auch glatt, Achtung, Werbefenster auf, ein Flyer der Volksbank klar hier auf dem Tisch liegen. Da steht, mit Zuversicht in Richtung Zukunft. Die haben ein Produkt dazu. Da geht es um das VR-Gewinnsparen, schon ab 10 Euro im Monat. Jeden Monat die Chance auf einen tollen Gewinn. Ein Dauerauftrag für euer Glück, so steht es hier geschrieben. In der Filiale oder auf volksbank-la.de. Da sind wir doch dabei, oder?
Also, wenn es eine Chance gibt, da zu gewinnen, sollte man das nicht... sollte man die Möglichkeit immer in Betracht ziehen.
Mit welchem Gedanken, lieber Herr Schnabel, gehen wir heute alle ins Bett? Also jeder für sich alleine. Und wie nützt uns das dann über Nacht, dass wir in der Früh aufwachen und sagen, hey, das war's doch gar nicht.
Mit welchem Gedanken gehen wir ins Bett? Also ich kann nicht sagen, mit welchem Gedanken Sie ins Bett gehen oder mit welchem Gedanken die Hörerinnen und Hörer ins Bett gehen. Mit welchem Gedanken gehe ich ins Bett? Also vielleicht kann man am Schluss nochmal die Geschichte mit den Fröschen erzählen. Die bekannte Geschichte, drei Frösche fallen in einen Topf mit Sahne und der erste Frosch ist Pessimist und sagt, oh Gott, hier, der Rand ist viel zu hoch, wir kommen da gar nicht raus und oh, jetzt können wir gar nichts tun, und er ertrinkt, sang- und klanglos. Und der zweite Frosch ist Optimist und sagt, ah, nichts ist verloren, kein Problem, wir müssen nur hoffen und warten und beten und irgendjemand holt uns schon hier raus, und er hofft und wartet und er wartet und wartet und nichts passiert und er trinkt ebenso. Und der dritte ist der zuversichtliche Frosch, der die Sache ganz realistisch betrachtet und sagt, oh, schwierige Lage, ich komme hier nicht raus, aber ich kann eine Sache tun. Ich kann strampeln. Ja, und das ist wieder dieser Shift weg vom Problem zu, was kann ich tun? Ich kann strampeln. Und der Frosch, der strampelt und strampelt und strampelt, und irgendwann wird die Sahne zu Butter und er kann über die Butter dann aus dem Topf hüpfen. Und das zeigt so ein paar Sachen ganz schön, nämlich zum Ersten, manchmal heißt Zuversicht auch einfach nur strampeln, ja, ohne zu wissen, was kommt. Weil der Frosch, der sagt ja nicht, ich strampele, damit die Sahne zu Butter wird, sondern er sagt, das ist das, was ich jetzt gerade tun kann. Ja. Und das Zweite ist, und das finde ich ganz wichtig, es geschehen immer wieder unerwartete Dinge. Und zwar im Positiven, manchmal leider auch im Negativen, aber es geschehen auch im Positiven Dinge, mit denen wir nicht rechnen. Und dafür offen zu bleiben, dass auch positive Dinge möglich sind und so, sich innerlich sozusagen auch auf sowas einzustellen und dass man die dann auch, wenn sie denn kommen, dass man die wahrnimmt und dass man die erkennt. Ja, ich glaube, das ist gerade in solchen schwierigen Zeiten ganz wichtig, offen zu bleiben für das Positive, für das unerwartet Positive, das möglicherweise manchmal auftreten kann, und dann diese Chance zu ergreifen. Das wäre zum Beispiel so ein schöner Gedanke, mit dem man ins Bett gehen könnte.
Den nehmen wir doch gemeinschaftlich mit, und dem Frosch, der aus dem Topf gehüpft ist, dem wünschen wir, dass kein Franzose vorbeikommt. Wir sind in der Grenzregion, da ist das doch eine Delikatesse.
Ja.
Ne? Und die Sahne schon gleich mit dazu. Wir wollen das nicht weiter vertiefen. Hashtag Fobartalk, wir sind wieder da. Wir sind zurück, wir haben uns zurückgemeldet. Vielen Dank, lieber Ulrich Schnabel. Auch die bisherigen Folgen der Volksbank-Serie auch die bisherigen Folgen von Hashtag Fobartalk sind natürlich noch vorrätig bei uns im Web unter volksbank-la.de. Wir werden in der 35. Folge eine Frau treffen, die es mit der Zuversicht auch wirklich im Abo geschafft hat. Helena Gareis vom Kinder- und Familienhospizdienst Ortenau. Das klingt jetzt erstmal nach Tod, da ist aber ganz, ganz viel Leben drin. Und das werden wir erleben in unserer 35. Folge. An dieser Stelle erstmal nochmal herzlichen Dank, lieber Ulrich Schnabel, und wir bleiben zuversichtlich.
Tun wir. Vielen Dank, Herr Knoll, und schönen Tag noch.